Die Fußballfans wird's freuen. 5:1 hat Deutschland gewonnen gegen Schottland. Das ist ein Auftakt nach Maß. Kann so weitergehen. Und wir haben gute Laune am 11. Sonntag im Jahreskreis. Hier ist Olli Kelch mit dem Sonntagslicht.
Domradio. Sonntagslicht.
Das ist mal eine Zahl. Ein Plus von 31,4 Millionen Euro hat die portugiesische Weltjugendtagsstiftung nach eigenen Angaben eingefahren. Damit hat das Mega-Event Weltjugendtag von Lissabon im vergangenen Jahr nicht nur bei den Teilnehmerzahlen, sondern auch in finanzieller Hinsicht die Erwartungen der Veranstalter deutlich übertroffen. Stellt sich die Frage, wie kam es zu dieser wunderbaren Geldvermehrung von Lissabon? Die Stiftung teilt mit, dass einerseits die Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen und Spenden mit rund 74 Millionen Euro deutlich höher waren als erwartet. Noch entscheidender sei aber der sparsame Umgang mit den Mitteln gewesen, sowie die außerordentliche Arbeit und das Engagement der freiwilligen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer über einen Zeitraum von 4 Jahren. Tja, dann ist es an der Stiftung nun schon auf 2027 zu blicken, denn da wird der nächste katholische Weltjugendtag in Seoul stattfinden. Seit Freitagabend rollt der Ball. Europameisterschaft in Deutschland. Größte Fußballevent seit dem Sommermärchen. Ich rede da von der WM 2006. Man weiß ja, dass auch der ein oder andere Bischof durchaus Fußballfan ist. Unter anderem auch der Passauer Bischof Stefan Oster. Mit ihm hat mein Kollege Johannes Schröer gesprochen und ihn gefragt, ob er sich noch an das Sommermärchen 2006 erinnern kann und wie die Vorfreude auf das nun laufende Turnier aussieht.
Ehrlich gesagt nicht mehr ganz so. Und tatsächlich war es ja 2006 so, dass das im Lauf der WM erst gewachsen ist. Also ich kann mich erinnern, dass die Deutschen damals gegen Costa Rica, glaube ich, ein feuriges Eröffnungsspiel hingelegt haben. Und auf einmal war die Nation irgendwie dabei. Dann war auch noch tolles Wetter. Dann war das erste Mal so diese ganze Public Viewing großflächig, diese Möglichkeit. Und auf einmal hat sich da eine Stimmung breit gemacht, die dann wunderbar war. Weil die Ergebnisse zuvor waren ja für unsere Mannschaft eher schlecht.
Ja, aber Cleansey hat unsere Elf dann weit nach vorne gebracht. Nun sind Fußballgottesdienste für Sie ja nichts Neues. Erst vor ein paar Wochen haben Sie in Berlin auch den Gottesdienst zum DFB-Pokalfinale gefeiert. EM ist aber doch nochmal was anderes, oder?
Ist nochmal was anderes, ist doch eine Nummer größer, auch wenn so ein Pokalfinale schon auch nochmal was ganz Besonderes hat. Also alle Vereine wollen nach Berlin und dann schaffen es zwei. Das ist zumindest für die Fans was ganz Großes.
Aber beten für einen Gewinn der deutschen Mannschaft tun Sie nicht, oder?
Nee, da sage ich immer, Gott liebt auch die Armen und die Schwachen, vielleicht die besonders. Und deswegen glauben wir nicht, dass Gott im Blick auf Fußball automatisch parteiisch wäre. Er ist gerecht, aber im Blick auf Fußball speziell glaube ich nicht, dass er parteiisch ist. Wir hoffen, dass die Mannschaft gewinnt, die am besten spielt und vielleicht auch deren Fans am meisten Unterstützung herbringen durch ihre Begeisterung. Und ja, ich hoffe, dass dann unsere auch eine Chance haben.
Nun gibt es aber so, ich denke nur mal an Toni Turek, Fußballgott, das war 1954, der Ausruf eines Reporters. Seitdem gibt es ja immer wieder diese Fußballgötter. Was halten Sie denn davon?
Ja, ich habe letztes Jahr, das war echt eine kuriose Geschichte, ich habe mit dem Thorsten Latzl, haben wir letztes Jahr auch schon den DFB-Pokal-Gottesdienst gefeiert, also vor dem DFB-Pokalfinale. Und wir sind dann raus nochmal vor die Kirche, da gab es so eine Bühne und dann wollten wir Fans einladen, auch zum Gottesdienst zu kommen. Und wir standen da schon so in liturgischer Gewandung. Und ich habe dann die Fans gefragt, glaubt ihr an Gott? Und sie haben sofort angefangen zu singen, Alex Meyer, Fußballgott. Das ist ein ehemaliger Profi von Eintracht Frankfurt, den sie offensichtlich lieben. Und es gibt ja gemeinsame Bezüge. Es gibt ja auch Studien, die versuchen, Verbindungen herzustellen zwischen Liturgie feiern und Fußballfeste feiern oder Fußballchoreografien mit Gesängen, mit, ne, wir feiern die Helden auf dem Rasen und das sind unsere Heiligen. Und es gibt ja da tatsächlich Parallelen. Ja, aber bei uns geht es um Gott und darum, dass wir darum beten, dass der Segen Gottes über friedliche Spiele kommen möge.
Ihr Tipp für Spiel oder für die Europameisterschaft, wie wird die deutsche Mannschaft abschneiden?
Ich hoffe, sie kommen bis ins Halbfinale und wenn sie dann mal im Halbfinale sind, dann ist alles möglich. Aber tatsächlich von der Papierform würde ich sagen, Frankreich und England sind vielleicht doch ein Tick stärker. Aber man weiß nie, gell? Am Ende geht es um die Mannschaftsleistung und um den Spirit, der da reinkommt. Deutschland gilt immer wieder mal als Turniermannschaft. Das ist so ein Mythos, ein alter. Also vielleicht kriegen sie doch die Kurve.
Nochmal Fußball-EM. Zu Hause oder doch mit vielen anderen Menschen beim Public Viewing gucken? Das ist die Frage, die sich der ein oder andere stellt. Wo schaut man die Spiele? Im Bistum Essen, da gibt es die Fußballkirche St. Josef. Die ist ganz in der Nähe der Schalke Arena. Und das Auftaktspiel, das wurde dort schon am Freitag in der Kirche geschaut. Die Seelsorgerin Christiane Rother, die hat uns erzählt, welche Angebote es drumherum noch gibt.
Im Bistum wird es den ein oder anderen Gottesdienst geben zur EM, also der dann auch meistens endet mit zusammen Fußball gucken oder eben grillen, was man eben, ja, und eine Wurst futtern, was man eben am Spieltag so tut. Dann gibt es einen Pilgerweg, also es gibt einen Pilgerweg in Gelsenkirchen, die Extra-Tour 04, die wird auch zur EM gegangen. Vielleicht hilft es ja auch der deutschen Mannschaft, wenn alle pilgern kommen. Das weiß man ja noch nicht, aber es wird sich dann ja am Ende zeigen.
Beten kann ja vielleicht auch manchmal helfen. Und dann gibt es aber auch noch Gesprächsmöglichkeiten.
Das kann einfach die Mannschaft sein, die gerade nicht so ist, wie sie sich das wünschen, der Trainer, der doof ist, oder eben auch die ganz normalen Sorgen, die jeder so mitbringt, oder auch ganz große.
Und vielleicht gibt es ja auch Gesprächsbedarf, weil die Deutschen weiterhin gut spielen. Der Auftakt war ja schon mal vielversprechend. Und noch jemandem darf man gratulieren, Bischof Udo Benz. Der ist seit 100 Tagen im Amt. 100 Tage, das ist ja so die Zahl, die ein Kandidat Zeit hat, Schonfrist hat, sich erstmal einzuarbeiten, erste Weichen zu stellen. Und dann kommen ja immer diese klassischen Fragen. Wie war es denn so? Diese Fragen hat mein Kollege Ingo Brüggenjürgen gestellt. Er hat nämlich den Paderborner Bischof besucht und hat ihn gefragt, wie es bei ihm so aussieht nach den ersten 100 Tagen.
Sehr gut. Ich bin froh und dankbar über diese erste Zeit. Herzlichkeit, Offenheit, ganz viel Unterstützung. Das erlebe ich momentan bei meinen Besuchen in den Regionen, bei den verschiedenen Dekanaten. Das erlebe ich im Generalvikariat. Ich besuche dort alle Bereiche. Man spürt, den Neuen müssen wir an die Hand nehmen und den nehmen wir gerne an die Hand und zeigen ihm, wer wir sind. Aber wir fragen ihn auch, was will er denn wahrnehmen und was denkt er darüber? Und so entsteht jetzt momentan ein schönes Miteinander. Und der Satz, dass man mit einem Ostwestfalen einen Sack Salz essen muss, um sozusagen irgendwie gut in eine Beziehung zu kommen, den kann ich absolut nicht bestätigen. Das geht viel schneller.
Wir merken, der Pfälzer fühlt sich wohl hier in Ostwestfalen. Ich habe vorher Ihre Mitarbeiter gefragt, denen habe ich so salopp gesagt, der hat noch keine großen Fehler gemacht. Die haben dann gesagt, nee, er hat eigentlich alles richtig gemacht. Was sind die schwierigen Themen?
Ganz klar, die Frage der Aufarbeitung, die Frage sexuellen Missbrauchs, der Umgang damit, die Art und Weise, wie wir damit in Zukunft umgehen werden, die Frage nach der Transparenz, die notwendig ist, die Frage der Aufarbeitung, die Studie steht bevor, die Erkenntnisse, die wir daraus entziehen. Was brauchen wir, damit Betroffene, die noch nicht den Mut und die Möglichkeit gefunden haben, sich zu äußern, sich zu zeigen, auch in ihrer Verwundbarkeit, in ihrer Verletzung, dass wir Betroffene ermutigen, weiterhin ermutigen, sich zu melden. Was brauchen wir, damit gute Prävention möglich ist, damit Vertrauen uns geschenkt wird? Wir können Vertrauen nicht erzwingen. Wir können sozusagen die Ausgangsbasis schaffen, dass Menschen es neu wagen, uns zu vertrauen. Das ist mir wichtig, das so zu respektieren und dafür dann auch wirklich daran zu arbeiten.
Sie sind im Moment dabei, diese große Erzdiözese kennenzulernen. Sie machen sich auf. Gibt es was, was Sie richtig überrascht hat, schon bei den Besuchen?
Die Unterschiedlichkeit der verschiedenen Regionen. Also in Dortmund zu sein und zu erleben, wie Kirche dort präsent ist in der Stadt mit verschiedensten Projekten, an ganz schwierigen sozialen Brennpunkten, mit welcher Kreativität man unterwegs ist in dieser Stadt. Aber dann auch zu erleben, das ist für mich überraschend, was Land heißt, ländliche Strukturen im Bereich von Höxter, im Hochsauerland war ich gewesen. Diese Gegensätzlichkeit oder diese Unterschiedlichkeit, die ist nicht überraschend, aber ich kenne sie so nicht. Und das zu erleben und das wahrzunehmen, wie unterschiedlich tickt da auch Kirche und wie unterschiedlich ticken da auch die Menschen und wie unterschiedlich sind die Bedarfe der Menschen an Kirche. Und das ist spannend.
Dann gibt es viele Dinge. Gibt es denn noch was, wo Sie sagen, da bin ich echt herausgefordert worden?
Ich glaube, dafür ist es einfach noch zu früh, denn Kennenlernen fordert, ja. Kennenlernen ist aber einfach auch gut und schön. Dieses Fordern ist, glaube ich, jetzt einfach mal die Fülle auch zu verarbeiten. Das ist so der Punkt.
Abschließende Frage vielleicht an dieser Stelle. Sie haben hier ein Amt, das ist auch durchaus mit Macht gefüllt. Wie verändert die neue Macht, die Sie jetzt haben, den Menschen Udo Benz?
Ich hoffe, dass ich auch weiterhin der sein kann, der ich bin. Was mir wichtig ist, gemeinsam zu verantworten, das ist für mich ein ganz zentrales Stichwort. Ich bin auch dabei, dieses gemeinsame Verantwortung in der Architektur der Bistumsleitung entsprechend zu verorten und verlässlich zu machen. Die beiden Generalvikare mit ihrer verzahnten und einander zugeordneten Verantwortung. Ich habe eine neue Leitungskonferenz geschaffen, in der alle Bereiche ganz regelmäßig die wesentlichen strategischen und inhaltlichen Themen miteinander austauschen, dass das nicht über verschiedene Hierarchiestufen, sondern wirklich gemeinsam an einem Tisch geschieht. Und das werden wir jetzt weiterentwickeln. Und ich hoffe, dass ich in diesem Amt vor allen Dingen auch ich selbst mit einer Handschrift sein kann und nicht nur Funktion bin.
Jahrhunderte alte Texte, übersetzt aus dem Hebräischen, Aramäischen, Griechischen. Das ist die Bibel und die ist zugegeben an vielen, vielen Stellen nicht wirklich leicht zu verstehen. Für Menschen mit einer Behinderung oder Beeinträchtigung erst recht nicht. Damit der Zugang einfacher und erleichtert wird, möchte das katholische Bibelwerk helfen und hat sich vorgenommen, Teile des Neuen Testaments zu übersetzen, und zwar in leichte Sprache. Die gibt's bereits, jetzt kommen neu aus dem Alten Testament die ersten drei Kapitel des Buches Genesis dazu. Beteiligt an diesem Projekt ist auch Lara Meyer, sie ist Leiterin des Projekts Altes Testament in leichter Sprache. Erstmal müssen die selber mit den Texten klarkommen.
Ganz wichtig vor der Übertragung ist, dass man sich erstmal selber ganz intensiv mit dem Text befasst und überhaupt selbst erfasst, was steht da eigentlich drin. Für leichte Sprache muss man die Texte teils sehr stark vereinfachen. Das heißt, der erste Schritt ist immer das genaue Lesen und auch so ein bisschen das Interpretieren des Textes. Und dann muss man einfach schauen, was ist jetzt wichtig an diesem Text? Welche Details können zum Beispiel weggelassen werden? Was wir ganz oft weglassen, sind zum Beispiel irgendwelche komplizierten Ortsnamen, die für die Handlung keine große Rolle spielen. Mhm. Aber eben auch, welche Details sind wichtig? Was an dem Text ist unverständlich und was müssen wir vielleicht auch im Text selbst erklären?
17 Millionen Menschen sind in der Bundesrepublik auf leichte Sprache angewiesen. Jetzt gehen nicht alle davon in die Kirche, aber dennoch gibt es Einsatzmöglichkeiten in den Kirchenräumen.
Die Texte werden ganz unterschiedlich eingesetzt. Also wir wissen, dass sie viele im Religionsunterricht verwenden, eben hauptsächlich in Förderschulen, aber teilweise auch für Kinder. Wir wissen, dass sie auch im gottesdienstlichen Bereich verwendet werden, sowohl für Gottesdienste mit Menschen mit Behinderung als auch ab und zu einfach mal so im Gottesdienst. Wir hatten jetzt zum Beispiel beim Katholikentag, haben vielleicht einige von Ihnen gehört, in einem Gottesdienst den Psalm 37 in leichter Sprache. Und die Lesung aus Deuteronomium, die vom Abschlussgottesdienst, die war auch in leichter Sprache. Und das zeigt eben, wenn wir jetzt schon bei solchen Großveranstaltungen die leichte Sprache haben, dass es immer wichtiger wird und oder dass das Verständnis dafür immer mehr da ist, wie wichtig es ist, wirklich allen Menschen Zugang zu den Texten zu ermöglichen.
Die Tagesschau gibt es seit wenigen Tagen auch in einfacher Sprache. Das kann man nachvollziehen. Aber warum ist es für die Bibel so wichtig, dass es die in einfacher Sprache gibt?
Das ist wichtig, um eben allen Menschen Teilhabe zu ermöglichen. Leichte Sprache hat als Zielgruppe in erster Linie Menschen mit kognitiven Einschränkungen. Das heißt einfach Menschen, die vielleicht nicht so gut lesen können, die Sprache nicht so schnell auffassen können, aber eben auch Menschen zum Beispiel, die nicht so gut Deutsch können. Und da ist die leichte Sprache sehr hilfreich, weil leichte Sprache sehr kurze Sätze hat, sehr einfache Wörter verwendet. Und das ermöglicht eben Teilhabe dadurch, dass die biblischen Texte, die ja Grundlage unseres Glaubens sind, für diese Menschen verständlich wird dadurch und sie dadurch überhaupt erst Zugang dazu bekommen.
Dann machen wir doch mal leichte Sprache an einem Beispiel fest. Das Wort Tabernakel kommt aus dem Lateinischen. In der römisch-katholischen Kirche ist der Tabernakel ein besonderer Ort. Hier werden die geweihten Hostien aufbewahrt. Hostien sind kleine Brote. Diese Brote werden in der Messe gesegnet. Man nennt sie auch das Allerheiligste. Sie sind für die Gläubigen sehr wichtig. Die Gläubigen glauben, dass Jesus in den Hostien gegenwärtig ist. Das bedeutet, Jesus ist auf besondere Weise bei ihnen. Eine Kerze zeigt an, dass Jesus im Tabernakel ist. Die Kerze wird auch ewiges Licht genannt. Die Kerze brennt immer. Früher war der Tabernakel nur ein Aufbewahrungsort. Die Hostien waren für Kranke und Sterbende gedacht. Später wurde der Tabernakel auch ein Ort der Anbetung.
Die Inspiration.
Was stirbt immer zuletzt? Natürlich die Hoffnung, wobei man ehrlicherweise jetzt sagen muss, man hofft ja, dass sie niemals stirbt. Bei Schwester Philippa Rath, sie ist Benediktinerin der Abtei St. Hildegard, da brauche ich mir aktuell keine Sorgen machen. Zusammen mit Burkhard Hose hat sie das Buch »Meine Hoffnung übersteigt alle Grenzen« geschrieben. Mit Schwester Philippa hat mein Kollege Tim Helsen gesprochen und er wollte von ihr wissen, was ist Hoffnung für sie? Und die Antwort ist so schön, die gehört hier zum Schluss in Sonntagslicht, in unseren kleinen Impuls.
Die Hoffnung sieht das, was noch nicht ist, aber sein werden könnte. Sie liebt das, was noch nicht ist und sein wird. Also man braucht eine Vision dessen, was Kirche für mich ist. Und wir müssen an der Hoffnung festhalten, dass wir diese Vision des Miteinander in der Kirche, der Einheit in Vielfalt, das ist mein Thema und wir dürfen uns nicht auseinander dividieren lassen. Wir müssen gemeinsam diese Kirche neu gestalten, neu auch reformieren ein Stück weit. Und ja, und da ist die Hoffnung für mich das Entscheidende.
Und Quellen der Hoffnung hat Schwester Philippa Rath auch.
Also die Quellen der Hoffnung sind meine eigenen Lebenserfahrungen. Ich habe, das kommt auch in dem Buch durchaus zur Sprache, schon von Kindheit an auch recht schwierige und schwere Lebenserfahrungen gemacht, hatte aber immer, Gott sei Dank, einen Menschen an meiner Seite, vor allem meinen Patenonkel, der Pastor war im Erzbistum Köln übrigens, der mir immer gesagt hat, die Liebe Gottes ist viel, viel größer als alles, was du jetzt erlebst. Du darfst die Hoffnung nie aufgeben. Und das ist so in mein Inneres eingedrungen, dass ich wirklich, ja, die schwierigen und sehr schweren zum Teil Situationen in meinem Leben durch die Kraft der Hoffnung bewältigt habe.
Hoffnung. Hoffnung haben auch alle, die Fußballfans sind. Da gibt es ja jetzt wieder aktuell mehr als 80 Millionen Bundesbürger in Deutschland und natürlich auch in der Schweiz. Die Österreicher, spielen die mit? Ich glaube nicht. Ah, gay, schaut trotzdem zu. Ich wünsche ein schönes Wochenende, einen schönen gesegneten Sonntag. Bis zur nächsten Woche. Sagt Tschüss, euer Olli.